So nach dem Prinzip, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ja, was erleben wir in Begegnungen mit unseren Geschwistern, um einfach Eindrücke zu vermitteln? Ich habe heute früh diese Karte gezeigt und das ist auch gleichzeitig sozusagen unser Einsatzbereich, unser Dienstbereich, in dem wir immer wieder in diese Länder gehen, hinfliegen, Geschwistern begegnen und einfach nach ihnen schauen, Zeit haben, ihnen das Gefühl vermitteln, sie können uns erzählen, wie es ihnen geht. Und dann kommen wir zurück und haben immer unsere Fotokameras voll und wir haben unsere Herzen voll. Und dann zu euch herzukommen und ein Stückchen davon wiederzugeben, als Zeichen der Verbundenheit mit unseren Geschwistern. Mein persönlicher Bezug zur Verfolgung begann eigentlich 1941. Damals wurde mein Opa väterlicherseits verhaftet von Stalin und in ein Arbeitslager zwecks Umerziehung gebracht und zusammen mit ihm die zwei ältesten Söhne. Es gab in der Familie insgesamt 7 Kinder. Mein Opa hieß Jakob, also deutsch-biblisch. Der älteste Sohn, der war damals 16, hieß auch Jakob. Und der zweitälteste war 15, der hieß Abraham. Also die drei wurden verhaftet. Mein Vater war damals gerade so 8 oder 9 Monate alt. Zu Hause blieb meine Oma mit 5 Kindern, von denen mein Papa also der Jüngste war. Und das war 1941. Und wir haben 1974, also 33 Jahre später, Nachricht bekommen, dass Opa Jakob und Onkel Jakob, der 16-Jährige, 14 Tage nach der Verhaftung hingerichtet wurden, weil sie sich der Umerziehung widersetzt hatten. Heißt, auch 14 Tage nach der Verhaftung hielten die immer noch in ihrem Glauben an Jesus fest. Onkel Abraham, der zweitälteste, der damals 15 war, der ist spurlos verschwunden, von dem haben wir nie mehr wieder was gehört. So, ich bin 57 geboren, also eine ganze Weile später. Und bin dann einfach damit aufgewachsen, dass es meinen Opa nicht gibt. Aber später, als ich älter wurde und von den übrig gebliebenen 5 Geschwistern, von denen mein Vater ja der Jüngste war, die nach und nach starben und wir dann anschließend beim Kaffeetrinken zusammensaßen und die übrig gebliebenen Geschwister miteinander redeten und sich gegenseitig erzählten, wie war das damals, als Papa abgeholt wurde und die Mama mit uns alleine blieb, merkte ich, das ist Teil meiner Geschichte. Und wenn vor Gott meine Lebensgeschichte sozusagen auf der Geraden ist, von vorne bis hinten, dann ist das Jahr 41 irgendwo hier. Und ich habe nie Opa kennengelernt und die Brüder meines Vaters nicht. Und ich habe eine ganz einfache, naive Vorstellung vom Himmel. Wenn wir in den Himmel kommen, dann werde ich als erstes dort meinen Opa suchen. Und werde ihn finden und werde sagen, Opa, magst du mir erzählen, wie es damals war? Ich glaube, der Himmel wird schön sein, nicht so kompliziert, wie wir Prediger das manchmal machen, ja, sondern ganz einfach. Wir werden all die Lieben dort sehen, wiedersehen, treffen, die wir hier vielleicht niemals sehen konnten, die uns vorausgegangen sind und sie haben den höchsten Preis bezahlt, den man bezahlen konnte. 1970, das habe ich heute früh angedeutet in dem kleinen Interview mit Daniel. Wie bist du zum Glauben gekommen, war deine Frage. Und dann habe ich auch kurz angedeutet, bis dahin war unser Vater krankhafter Alkoholiker. Und wer so aus Russland kommt, weiß, wie das ist, wenn Russen trinken, immer auf Ex, Flasche Wodka ansetzen und auf Ex. Und es war tatsächlich so, wenn je nach Trinkfestigkeit, wenn man dann noch sozusagen stehen und sitzen konnte, dann hat man Bremsflüssigkeit aus dem Mähdrescher genommen oder Parfüms geschnüffelt bis zur Vergasung. Einfach zuballern, zudröhnen, alles vergessen, zumachen. Und oft war es so, dass er dann erstmal gar nicht nach Hause kam. Am nächsten Tag, am übernächsten Tag haben seine Arbeitskollegin ihn nach Hause gebracht, auf der offenen Ladefläche von einem LKW, haben reingeschleift, weil er einfach im Delirium war. Und dann lag er da irgendwo in der Ecke im Wohnzimmer und hat eingenässt. Und dann mussten wir aufräumen. Und wenn er dann wieder seine Sinne einigermaßen beisammen hatte, dann gab es zu Hause so einen Gartenschlauch, mit dem wir dann erzogen wurden, damit aus uns anständige Menschen werden. Bis zu dem einen Abend, wo dann beide Eltern sich in der Nachbarschaft zwei Fahrräder liehen und wegfuhren. Wir wussten nicht wohin, aber es am nächsten Morgen meine Schwester und ich aufstanden und an den Tisch gingen zum Frühstücken und zur Schule gehen, hielt unser Vater uns an und sagte, Kinder, wir wollen zuerst beten. Wir wollen zuerst beten. Und erzählte uns, dass sie gestern spät bei Onkel Hamm waren. Wir wussten, Onkel Gerhard Hamm war Prediger in der kleinen Baptistengemeinde vor Ort. Und da sind sie gestern spät hingefahren mit Rädern. Und da hat sie Papa bekehrt. Und da hat Jesus unser Leben aufgenommen. Und er kam nach Hause und er war trocken. Und er war nikotinfrei. Ihr Lieben, ich kenne euch nicht. Deswegen glaube ich, sagen zu dürfen, es gibt keine Berechtigung für uns, zu rauchen. Gibt es nicht. Ich sage das einfach so, ihr könnt mich nachher ansprechen oder auch nicht. Ja. Aber wenn wir glauben, dass unser Körper, nicht nur unser Herz, nicht nur unser Geist, sondern mein ganzer Körper, Tempel des Heiligen Geistes ist, dann will Gott, dass ich und du suchtfrei leben. Der Heilige Geist will nicht in einem Aschenbecher leben. Und auch nicht in einem, der trinkt. Ich habe nichts gegen diesen Wein, nehme ich auch mal. Ja, aber als Lebensart, Lebensweise, das hat unser Vater damals nicht gewusst. Er hat sich bekehrt und kam nach Hause, hat festgestellt, ich bin trocken, ich bin nikotinfrei. Und das hat er durchgehalten. Da hat Gott Befreiung geschenkt. Und dann hat er an diesem Abend seiner Bekehrung vom Onkel Hamm ein handgeschriebenes Neues Testament leihweise bekommen, weil es keine gedruckten gab. Haben die Geschwister reihum das Neue Testament abgeschrieben in Schulheften. So, Vivian, du machst Matthäus-Evangelium, Opa macht Markus, Oma macht, ich kenne inzwischen halbe Gemeinde hier. Oma, verstehst? Jeder hat so ein Evangelium abgeschrieben. Und das hat man dann von Hand mit der Stopfnadel vernäht zu einem Buch. Und immer wenn sich einer bekehrte, der hat dieses Neue Testament bekommen, bis der Nächste dran war. Leihweise, dann hat sich der Nächste bekehrt, dann bekam der dieses Neue Testament. Aber damit die Neubekehrten gefestigt werden im Wort Gottes, dass sie den Willen Gottes erkennen, dass sie wissen, wie lebt man diesen neuen Glauben mit Jesus. Da hat er uns ein handgeschriebenes Liederbuch gegeben. Die Geschwister haben von Hand Lieder abgeschrieben, immer weiter und immer weiter. Es gab keine gedruckten. Da sind wir dort in die Gottesdienste gegangen, haben die Lieder kennengelernt. Und dann saßen wir fortan bei den Eltern auf der Bettkante und haben als Familie gesungen. Als Familie gesungen. Ganz einfache Lieder. Gott ist die Liebe. Lässt mich erlösen, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Er liebt auch mich. Aber seiner, der so im Suff war, dann sitzt und singt, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Das ist Wiedergeburt. Und mag die Welt sagen, was sie will über Wiedergeburt und sowas. Wir wissen, was es bedeutet. Bedeutet, dass Gott dieses Herz, das so voll Bosheit ist, so voll Hass und Lug und Trug und Fremdgehen und Untreue, wenn Gott dieses Herz rausnimmt und ein neues reintet. Die Jugend hätte heute gesagt, die alte Festplatte, die wird nicht neu formatiert, sondern die kommt raus und eine neue Festplatte kommt rein, ein neues Herz. Ja, Vivian? Da wird nicht rumgedoktert und dann versucht nochmal was. Nein, das alte, harte Herz raus und ein neues wird gegeben. Und dann haben wir relativ bald mitbekommen, dass es in dieser kleinen Gemeinde ein Team gibt, die machen etwas, was zu damaliger Zeit ganz, ganz also ein Kamikaze-Unternehmen war. Da wusste man, wenn man dabei ist, dann gibt es keinen Weg mehr zurück, im Untergrund Bibeln zu drucken, war in den 70er Jahren zu Brezhnev-Zeiten, war das ein Unternehmen, wo man wusste, da schießt man sich selbst ab, es ist nur eine Frage der Zeit. Und und dann hat man uns ins Vertrauen mit hineingenommen und so durften wir dort 73, 74 mitwirken in dieser Untergrunddruckerei, hatten unsere speziellen Aufgaben und waren dann damit beschäftigt, auf einer selbstgebauten Druckmaschine. Das ist jetzt eine Originalaufnahme der Originalmaschine. Gibt es russlanddeutsche Männer unter uns? Russlanddeutsche Männer, die noch die Sowjetzeit erlebt haben? Nein, aber wenn denn solche dabei sind, manchmal bei mir in den Gottesdiensten, die sehen gleich da unten, das ist der Motor von einer russischen Waschmaschine. Und diese Räder hier und diese Keilriemen, das sind Bestandteile einer russischen Waschmaschine. Und von der anderen Seite, das sind die Zahnräder von einem russischen Dreigangfahrrad. Man konnte also hier in drei Geschwindigkeiten Neue Testamente drucken. Und diese Maschine war tatsächlich von einem Heinrich Fast, Moment, wo ist der Missionar? Heinrich Fast, ein plattdeutscher Mennonit aus Omsk, ja, der hat die konstruiert, der war in Omsk und wir waren in Lettland. Und wenn die kaputt ging, dann musste der aus Omsk einfliegen, um die zu reparieren, dann ist sie wieder zurück nach Omsk. Welch ein irrsinniger Aufwand, 4.500 Kilometer. Ja, und diese Maschine, die war ganz, ganz damals, zu der Zeit war die sehr fortschrittlich. Die hatte einen automatischen Papiereinzug. Man konnte hier hinten einen ganzen Stapel, so 1.000 oder 2.000 Blätter stapeln. Und die hat jedes einzelne Blatt eingezogen, von beiden Seiten bedruckt. Und dann kam das Blatt von vorne, von beiden Seiten bedruckt, wieder raus. Das war zu damaliger Zeit sehr, ihr nickt, kennt ihr euch da aus? Ihr habt eine Vorstellung, ja? Ja. Und das war zu damaliger Zeit sehr fortschrittlich. Viele Jahre später hat mein Vater mir erzählt, der war hier noch, ich war damals 17, 18, mein Vater war noch viel enger damit verbunden, er erzählt, diese Walze hier, die war damals aus Stahl und Aluminium gearbeitet und wenn die arbeitete, dann wurde die warm. Und Stahl und Aluminium hat sich unterschiedlich gedehnt und haben die Buchstaben nicht mehr aufeinander gepasst. Und man brauchte eine neue Walze, die in Omsk beim Heinrich Fast zu bestellen, damit er sie nach Lettland bringt, das war nicht möglich. Flugzeug wird ja alles durch die Kontrollen, also kriegst du nicht rübergebracht. Und dann war mein Vater in der LPG beschäftigt. Wo sind die Russisch? Wer spricht noch Russisch? Sicherheitstechnik, mein Vater работал. So, das ist Genugtuung, Russisch, in der LPG. Und die hatten dort einen Dreher, hieß auch Peter wie ich, der war im Krieg und der hat im Krieg das Bein verloren und hatte sozusagen eine Holzprothese und hieß in der LPG das Holzbein. Haben die Kollegen einfach das Holzbein gerufen. Und da sagt mein Vater, sind sie zu dem Holzbein hin und das war ein exzellenter Dreher, solange der was Intus hatte. Hat er nicht Intus, dann hat er gezittert, den musste man immer nachfüllen. Ja, und da war eine Flasche Wodka immer sozusagen das Maß der Dinge.
Lebenselixier.
Lebenselixier. Und für eine Flasche Wodka hat der sich hingestellt und hat aus einem Stück Stahl diese Walze gedreht und wollte wissen, wofür das ist. Und meint mein Vater, ja, was meinst du denn, was ist das? Ja, sagt, das ist das ein Messer für Weißkohl schneiden oder so. Und sagt mein Vater, na, dann lass es dabei. Damals wusste man in Russland, wenn da irgend so ein schräges Ding lief, je weniger man weiß, umso gesünder lebt man. Und aus heutiger Sicht, vor einigen Jahren bin ich mit meinem Vater dorthin geflogen und wir haben dieses Holzbein besucht. Haben bei dem geklopft, kam er raus, sturzbesoffen, inkontinent, Hose nass. Hat meinen Vater wiedererkannt, versucht ein bisschen miteinander zu reden, ist aber besoffen, sind wir da weg und sind nach Hause gefahren, haben miteinander unterwegs geredet und haben gesagt, wie wird der Heiland eines Tages über diesem Holzbein entscheiden in der Ewigkeit? Sein ganzes Leben, ganzes Hirn versoffen, im wahrsten Sinne des Wortes, Der taugt nichts fürs Reich Gottes. Da kommen Säufer, kommen da nicht rein. Aber dieser Mensch hat die Walze gedreht, mit der wir tausende Bibeln drucken konnten. Die Rahab aus dem Alten Testament, die hätten wir auch nicht in den Himmel reingelassen. Nee, so aus dem flachen Gewerbe. Hätten gesagt, erst bekehren, Taufseminar, Alpha-Kurs, und dann gucken wir noch mal. Aber sie erscheint im Stammbaum von Jesus und sie wird selig. Also Gott hat an manchen Stellen hat Gott seine Denke. Und haben mein Vater und ich gesprochen, haben gesagt, wir wünschten, also wenn es nach uns ginge, dass dieser arme Socke, der Peter, in den Himmel kommt und dass der Jesus da seinen Verstand wiederherstellt und sein Herz wiederherstellt. Aber der hat einfach dazu beigetragen, dass tausende Menschen Bibeln bekommen haben. Manchmal leistet Gott sich so mit einem humorigen Zwinkern. Er sagt, ich mache jetzt etwas und ihr zerbrecht euch nachher die Köpfe drüber, aber ich mache jetzt schon mal was. Und macht das so mit dieser Walze. Wir wurden am 24. Oktober 1974 an dieser Maschine verhaftet. Und meine Aufgabe war zu der Zeit, wenn diese Blätter hier vorne rauskommen, da sind hier von beiden Seiten bedruckt. Und ich muss euch jetzt mal etwas zeigen, wie das funktioniert. Also, wenn dieses Blatt da rauskommt, ist es von beiden Seiten bedruckt. Und im Grunde sind da 8 Seiten der Bibel drauf. Und die sind so angeordnet, Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kommt das da raus. Und die stehen hier auf dem Kopf umgekippt. Und dann muss man dieses Blatt einmal so falten und dann noch einmal so falten. Und da hat man vorne das Bild von meinem Chef. Er weiß, dass ich das mit ihm mache. So. Und dann nimmt man das zweite Blatt und faltet das auch so. Und dann hat man, und dann haben wir mit einer Stopfnadel, ganz regulärer Stopfnadel, das vernäht. Und dann hat man schon mal 16 Seiten der Bibel. Das dritte Blatt und so geht es weiter, bis man das ganze Neue Testament hat. Und beim 80 Gramm Papier ist das Neue Testament noch so ein dickes Buch. Da kann man keine ganze Bibel machen, weil die kann man dann nicht mehr handeln. Und dann muss man den Rücken hier, der ist zwar vernäht, aber der wackelt noch so hin und her. Den muss man dann in einen Schraubstock einspannen, den Rücken verleimen und über Nacht austrocknen lassen. Und dann ist der Rücken fixiert und ist fest, aber diese Ränder, die sind von Hand gefaltet, die passen nicht genau übereinander, diese zwei, und der dritte ist gefaltet, kann man nicht aufmachen. Und dafür haben die Brüder dann dieses Gerät entwickelt, ich habe das vorhin den Mädchen schon mal vorgeführt, die sitzen schon da und haben sozusagen den Wissensvorsprung. Also, grundsätzlich großer, schwerer Schraubstock. Und hier werden dann diese Blätter, die wir gerade zusammengenäht haben, eingespannt und fixiert. Ich habe jetzt mal so einen Kalender von Printus genommen, das hält her, und dann nimmt man einen Holzhobel und baut so ein Messer ein. Ein rundes Messer, flach, das ist in Führung, Not und Feder und Not. Und wenn ich jetzt einen bisschen Griff drehe, würde ich den Abstand hier immer kleiner machen. So. Und dann draufsetzen und im Grunde genommen dieses Buch, das wir eingespannt haben, abschneiden, ein bisschen enger machen, zurück, enger machen, vorwärts, zurück. Und dann sitzt du da und schneidest, bis du das ganze Buch durch hast. Und dann kann man diese ganzen Schnipsel hier, Vivian, das ist nachher dein Job. Ja? Und dann hat man eine Spiegelblatterfläche. Und dann wird die zweite Seite abgeschnitten und die dritte. Und wenn man da durch ist, dann kann man das Ganze aufmachen und die Seiten passen zueinander. Und dann hat man ein neues Testament und dann wird der Deckel angefertigt von Hand. Und am Ende hat man, da sind jetzt handgeschriebene Liederbücher, aber man hat dann neue Testamente. Und wir hatten damals im Herbst eine Auflage, wir wollten zu Weihnachten hin 30.000 neue Testamente fertig haben. 30.000 neue Testamente. Von den Strukturen her war das im Grunde genommen unser Bundeswerk. Also der Bund der Evangeliumschristen, Baptisten, wie hier bei uns, Bund evangelisch-freikirchliche Gemeinden, wir haben auch gemeinsame Projekte. Ja, dass man sagt, ich sage einfach mal, Elstal ist unser. Elstal ist nicht losgelöst vom Bund, sondern ist unser. Oder der Bundesverlag oder so, das ist unser. Nicht von irgendeinem, hat keine eigene Daseinsberechtigung, sondern es ist unser. Und so war das hier, das war das Eigentum des Bundes der Evangeliumschristen, Baptisten und alle Neue Testamente, Liederbücher, die wir dann vertrieben haben, hatten auf der Innenseite, wenn man aufmacht, einen Eindruck drin, das Eigentum des Bundes der Evangeliumschristen, Baptisten darf nicht verkauft werden. Das stand in jedem drin. Dann wurden wir verhaftet und die erwachsenen Mitarbeiter kamen ins Gefängnis, da sind zwei Brüder, die da, der dritte Bruder, der Hauseigentümer, fehlt hier und fünf Schwestern. Die Brüder bekamen 4 Jahre Haft, die Schwestern 2 Jahre. Die Brüder mussten ihre Haft absitzen, die Schwestern wurden dann im Rahmen einer Amnestie etwas früher rausgelassen. Ich selbst kam vor das Jugendgericht und sollte das Heim für schwer erziehbare Jugendliche zwecks Umerziehung, und bei diesem Stichwort erinnerten wir uns an Opa. Der war damals auch von 1941 bis 1974 immer noch in der Umerziehung. Und da hat unser Prediger, der Gerhard Hamm, damals einen Fastentag für die ganze Gemeinde, für den ganzen Tag angesagt. Das war damals eine Ansage und die ganze Gemeinde hat am Gerichtstag für mich gefastet und gebetet. Es war ganz interessant, mitten im Prozess, in der Gerichtsverhandlung, saß der Richter da und hat diese ganzen Aktenordner vor sich und hat hin und her geblättert und hat irgendwo einen Vermerk gefunden, dass unsere Anträge zur Ausreise in die BRD schon in Bonn sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite in Moskau. Und er hatte diese Verhandlung abgebrochen, hat gesagt, wenn das so ist, wenn deren Papiere schon in Bonn sind, dann macht das jetzt keinen Sinn, da einen Aufstand zu machen und diese Familie, mich ins Gefängnis zu bringen, sodass wir dann relativ schnell innerhalb von 8 oder 9 Monaten unsere Ausreisegenehmigung bekamen. Das war im Grunde genommen, sag ich mal, aus ihrer Sicht die Strafe für diese Arbeit. Die Strafe, indem man uns hat ausreisen lassen. Wir waren dort, wo wir hin wollten, und sie waren uns los. So kamen wir damals her, zu Weihnachten 1975, und seitdem bin ich hier. Und so vergingen die Jahre, und 35 Jahre nach diesen Ereignissen jährte sich Vaters Geburtstag, sein 70. Und wir Kinder haben so getan, als würde keiner von uns dran denken, dass er 70 wird. Und haben ihnen glauben gelassen, dass wir es vergessen haben. Aber ganz still und leise haben wir die Gemeinderäume schön hergerichtet, haben Partyservice bestellt und Tische und alles hübsch gemacht. Und haben alle seine Freunde noch aus Sibirien, aus dem tiefsten Sibirien eingeladen. Die Flaschenbrüder von damals, die inzwischen auch bekehrt waren. Also ganz wertvolle Leute eingeladen. Und ich habe dann an dem Tag meinem Vater irgendeine Geschichte erzählt, habe ihm gesagt, ich habe irgendwas in der Gemeinde vergessen, muss es abholen, magst du mitkommen? Haben ein bisschen Zeit miteinander zu schwätzen. Hat er gesagt, gut, dann komme ich halt mit. Und dann kommen wir in die Gemeinde rein und da sitzen alle. Ich habe 4 Geschwister in Kanada, die waren ganz still und leise aus Kanada hierher gekommen. Partyservice und er kommt rein, alle sitzen da. War natürlich sehr bewegend, sehr rührig. Und dann haben wir gefeiert. Und am Ende des Tages habe ich gesagt, also pass auf, wir haben noch ein Geschenk für dich. Und ich überreiche meinem Vater ein Ticket in die Heimat mit dem Flugzeug. Und er guckt sich das an, sagt, ja, was heißt hier Riga? Ich sage, Riga ist Lettland. Ja, was ist das? Ich sage, das ist ein Ticket, du darfst nach Riga fliegen. Oh, sagt er, das ist schlecht und gesundheitlich. Und haben wir gesagt, gut, das kriegen wir hin. Ja, sagt er, ich habe Arzttermine und sowas, die hattest du alle. Wir haben die schon alle verlegt. Ja, was soll ich da alleine machen? Sagt, nicht alleine, sondern guck mal, hier ist ein zweites Ticket, ich fliege mit. Wir zwei fliegen dorthin. Und na ja, ich muss Koffer packen. Sagt, kein Problem, hier steht dein Koffer und morgen früh um 7 geht die Maschine. Und so waren wir am nächsten Morgen um 10 in Lettland. Und sitzen da, frühstücken im Hotel in unserer Heimatstadt. Und ich erzähle ihm, ich habe die Reise vorbereitet. Unser Haus, das wir damals gebaut haben, wo wir diese Arbeiten hier gemacht haben, da werden wir hingehen. Das Haus, wo die Druckerei stand, da werden wir hingehen. Wo Onkel Ham gewohnt hat, da wo du dich bekehrt hast, da werden wir hingehen. Der ist zwar inzwischen verstorben, der Onkel Ham, aber das Haus, da gehen wir hin. Ich habe das Ganze organisiert. Vielleicht hast du noch irgendeine Idee, was würdest du gerne sehen wollen? Und er dachte nach und sagt, die Organisation dieser Untergrundarbeit, der Druckerei, Издательство Христианин, Verlag Christ, so hieß das. Das wurde von den verantwortlichen baptistischen Brüdern organisiert. Und mit dem einen waren wir in besonderer Weise befreundet. Mein Vater sagt, ob es den noch gibt. Da habe ich rumtelefoniert, Lettland, Deutschland, Estland, und habe diesen Bruder in Estland ausfindig gemacht. Und wir setzen uns ins Auto und fahren von Lettland nach Estland, finden das Haus, klopfen da an, und da steht er vor uns. So ein russischer Patriarch. Steht da und guckt meinen Vater an und sagt, David, bist du es? David, bist du es? 35 Jahre nicht gesehen, nie voneinander was gehört. Ich bin's. Hat uns eingeladen und dann wollte er gerne wissen, wie ist es euch ergangen die letzten 35 Jahre? Erzählt, und dann sitzen wir da, fangen an zu erzählen, sind hergekommen. Ich konnte damals kein Deutsch, ich habe es weder verstanden noch gesprochen. Sprache erlernt, Kultur kennengelernt. Wir haben die Frömmigkeit hier kennen und lieben gelernt. Lieben, damals, als ich herkomme, ihr wart alle für mich völlig ungläubig. Völlig ungläubig wart ihr damals. Euch heute zu lieben, das ist für mich, ist das was ganz Wesentliches in meiner Geschichte. Und dann haben wir Häuser gebaut. Wir haben deutsche Autos auf deutschen Autobahnen. Es geht uns gut in Deutschland. Sitzen da und erzählen es ihm und erzählen. Und als wir dann fertig waren, haben wir gefragt, und Jadzenia, Onkel Eugen, wie ist es denn Ihnen ergangen, Bruder Eugen? Wie ist es Ihnen ergangen? Ja, sagte, damals, als die Druckerei aufgedeckt wurde, da bin ich abgetaucht in den Untergrund. Weil der Geheimdienst wusste, dass wir dahinter stecken, er und ein paar andere Brüder. Die wussten, dass wir dahinter stecken, und dann wurde ich steckbrieflich in ganz Russland gesucht. Auf allen Bahnhöfen, auf allen Flughäfen, überall hingen meine Plakate, meine Bilder. In Radio- und Fernsehsendungen wurde vor mir gewarnt und wurde die Bevölkerung wurde aufgefordert, wenn sie irgendwo einen geringsten Verdacht hätten, ob ich es bin, sofort zu melden. Ich war offiziell sozusagen zum Freischuss abgegeben, zum Abschuss freigegeben. Und er sagt, da war ich 8 Jahre auf der Flucht. Und 1 bis 2 Mal im Jahr haben mich die Brüder nach Hause gebracht. Im Klartext bis auf 3 Kilometer an unser Haus. Nachts bei abgeschaltetem Licht. Und die letzten 3 Kilometer bin ich dann durch den Wald und übers Feld gegangen, gerobbt, wie auch immer. Und habe dann an der Scheibe geklopft und hat meine Frau aufgemacht. Da hatten wir 2 Stunden Zeit, miteinander zu reden. Und manchmal hat es gereicht, sich einmal lieb zu haben. Und dann bin ich diese 3 Kilometer zurückgerobben, da sind die Brüder mit mir davon gebraust, mit abgeschaltetem Licht, bevor die Polizei dahinter kommt, dass ich da bin. Ganz still und leise waren wir, damit die Kinder nicht mitkriegen, dass ich da bin. Sie hätten sonst morgen in der Schule erzählt, Papa ist da. 8 Jahre. Und dann wurde ich verhaftet. Und ich wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt und kam nach Magadan. Und Magadan, Schwester, du weißt, es liegt nördlich von Nordkorea. Da ist es im Winter minus 70 Grad. Und die russischen Geschwister wissen, dorthin gehen Züge mit Gefangenen. Das sind Holz- und Kohletransporter. Die sind vollgefecht mit Gefangenen und zurückkommen dieselben Züge mit Eisenerz und Holz. Und wenn die Russen jemanden zum Tode verurteilt wollten, die wollten dieses Urteil nicht umsetzen, dann haben sie die Leute dorthin geschickt, weil sie wussten, in 6 Monaten hat sie das von alleine erledigt. Bei minus 70 Grad, Prügel, Schläge, Folter, länger als 6 Monate überlebt das keiner. Da sagt er, kam ich für 5 Jahre nach Magadha. In der Zwischenzeit gab es in ganz Russland viele solche kleine Druckmaschinen. Kann man jetzt schlecht erkennen. Die sind so klein, wiegt vielleicht 40 Kilo. Kann man, wenn man kräftig genug ist, alleine transportieren. Und plötzlich waren in ganz Russland überall diese kleinen Offset-Druckmaschinen. Die haben gedruckt, was das Zeug herhält. Bibeln, Gesangbücher in verschiedenen Farben, sogar in den Sprachen der zentralasiatischen Länder. Überall sprießen diese Druckereien aus dem Leben und sie druckten und druckten das Wort Gottes und tausendfache Ausgabe. Und dann hat man mich in Magadan gefoltert, um herauszukriegen, wie kommen diese Maschinen aus Deutschland und Holland nach Russland? Heute wissen wir, das hat Licht im Osten gemacht und offene Grenzen, Open Doors. Die haben solche Maschinen komplett zerlegt und so einen Haufen Schrauben in eine Holzkiste rein und rübergebracht nach Russland. Und dort anhand so eines dicken Buches wieder zusammengebaut. Und dann haben Geschwister diese Druckmaschinen des Öfteren in ihrem Kuh- oder Schweinestall, haben die eine Grube ausgehoben, 1 Meter mal 2, 1,60 Meter tief, die Wände ausbetoniert, die Maschine runtergelassen, 2 Mitarbeiter runtergelassen, Farbe runter, Papier runter, Reinigungsmittel runter, die Balken drüber gelegt und den Misthaufen wieder drüber. Da haben die von früh bis spät da drunter gesessen, haben gedruckt, weil der Gestank vom Schweinestall oder vom Kuhstall immer stärker war als der Geruch von der Farbe, damit die Nachbarn nicht merken, dass es bei denen immer nach Farbe riecht. Und abends, wenn es dunkel wurde, hat man den Misthaufen wieder zur Seite und die Mitarbeiter rausgeholt, damit sie wieder atmen können. Und das sagt Bruder Eugen, ich wurde 2-mal bis zur Bewusstlosigkeit gefoltert, weil man herauskriegen wollte, wo sind diese Druckereien? Wie kommen die Maschinen ins Land? Wer versteht sich auf Druck? 2-mal bewusstlos. Ich bin aufgewacht aus meiner Bewusstlosigkeit. Ich war in einem stockdunklen Raum, Magadan, minus 70 Grad. Und habe meine rechte ausgestreckt, da lagen tiefgefrorene Leichen. Und links dasselbe. Die sammeln dort über den ganzen Winter die verstorbenen Gefangenen. Und im Frühjahr, wenn die Erde auftaut, dann wird ein großes Loch gebuddelt. Da werden die mit dem Bulldozer reingeschoben und zugemacht. Und da sagte, wusste ich, ich bin im Totenhaus. Dann habe ich mich aufgemacht und habe von innen an der Tür geklopft. Der sagt, sowas gab es dort noch nicht, dass nach einer ganzen Nacht bei minus 50, 70 Grad einer, der zur Bewusstlosigkeit gefoltert wurde, am nächsten Morgen dann noch aufsteht und nicht festgefroren, hartgefroren ist, sondern aufsteht und klopft, sagt, und die Soldaten hatten Angst, sie sind davon gelaufen. Der sagt, ich war einer der ganz wenigen, der 5 Jahre Magadan überlebt hat. Und als ich dann nach Hause kam, war meine Frau vor 3 Jahren gestorben. Wir hatten 6 Kinder. Die ersten 3 habe ich gekannt. Aber die anderen 3, die habe ich nicht gekannt. Die sind geworden während dieser kurzen nächtlichen Besuche. Und immer, wenn ich zu Hause war, war immer nachts, dann haben die geschlafen. Ich habe die nie kennengelernt. Die haben mich nie gesehen. So kam ich nach Hause. Die großen 3 Kinder haben geheiratet, hatten eigene Familien. Und haben die 3 kleinen Geschwister unter sich aufgeteilt. Und für die war ich ein ganz fremder Onkel, die haben mich nie gesehen. Jetzt sitzen mein Vater und ich da im Wohnzimmer bei ihm und er erzählt, und wir werden immer klein und kleiner. Hatten wir doch gerade erzählt, dass man uns sozusagen als Strafe für diese Untergrundarbeit hat ausreisen lassen. Und dann kamen wir hier, haben Häuser gebaut, fahren gute deutsche Autos auf guten deutschen Autobahnen, haben Berufe gemacht, Familien gegründet. Und während er 8 Jahre auf der Flucht ist, wie ein Wild gejagt durch das ganze Land. Und dann kommt er für 5 Jahre nach Magadan. Und wenn er nach Hause kommt, ist eigentlich seine Familie nur noch ein Rest da. Wer heute früh da war, weiß, wir haben Römer 12, Vers 1 gelesen, wo Paulus sagt, liebe Brüder und Schwestern in Bayreuth und in Miltenberg am Main, ich flehe euch an, gebt euch, so wie ihr seid, Gott hin, als lebendige Opfer, möge das euer Gottesdienst sein. Und ich glaube, wenn der Apostel Paulus heute den Brief schreiben würde und würde überlegen, wie kann ich das heute in Bayreuth erklären mit dieser ganzheitlichen Hingabe, würde ich vielleicht sagen, schaut rüber, so ein Bruder Minjakov. Das meine ich damit. Das meine ich damit. So, könnt ihr noch zuhören? Vivian, ich habe es auf dich heute abgesehen. Während ich mir eine rhetorische Brücke baue, rennst du geschwind in die Küche und holst mir ein Glas Wasser. Aber geschwind. So. Ich nehme euch mit nach Algerien in die Kabylei. Algerien, Nordafrika. Und die Kabylei ist dort das, was bei uns Ostfriesland ist. Jetzt hier aus der bayerischen Perspektive gesehen, ganz, ganz oben, ein paar hundert Kilometer von hier weg, ein kleines Völkchen für sich und haben ihre Sprache, ihre Kultur und sind zufrieden, wenn die große Weltpolitik sie sozusagen dort in Ruhe lässt. Sie kümmern sich auch nicht um die große Weltpolitik, aber sie sind dort und leben. Wir haben 4 Jahre dort mitgewohnt, das war recht interessant. So, Kabylei. Wir kommen also dorthin und lernen eine ganze Reihe Geschwister kennen, unter anderem Schwester Maria, so haben wir sie genannt, heißt eigentlich irgendwie anders, aber Schwester Maria. Schwester Maria erzählt, sie kommt aus einer muslimischen Familie und ihre ganze Verwandtschaft sind alle Moslems. Und sie studiert in Paris an der Uni. Weißt du, wenn ich jetzt sage, du bist ein Schatz? Das sage ich aber nicht, ne? Bist es aber trotzdem. Sie hat also studiert an der Uni in Paris und kommt dort in Berührung mit der Studentenmission, mit der SMD. Also SMF dort wahrscheinlich, Studentenmission Frankreich. Und die haben sie eines Tages eingeladen zum Bibelkreis. Sagt sie, ich bin dahin gegangen und habe dort zum ersten Mal von Jesus gehört. Und das war also so, dass ich dann noch einmal und noch einmal hingegangen bin und irgendwann merkte ich, dass Jesus mir immer vertrauter wird. Er ist mir nicht mehr so fremd. Und irgendwann habe ich mich für Jesus entschieden, habe ihn in mein Leben aufgenommen und das hat so eine Veränderung, so eine Freude in mir ausgelöst. Ich habe das meinen Verwandten nach Algerien geschrieben und habe meinen Verwandten erzählt, ihr müsst unbedingt Jesus aufnehmen. Jesus ist der Heiland und habe mir damit einen riesen Ärger eingehandelt mit meiner Verwandtschaft. Und meine Eltern haben mich immer wieder aufgefordert, zurückzukommen. Aber als ich standhaft blieb in meinem neuen Glauben, haben meine Eltern mich enterbt. Und das bedeutet dort was ganz anderes als bei uns, nämlich dort bedeutet es, du hast keinen Anteil mehr sozusagen am genetischen Erbe, an der Familie. Du gehörst nicht mehr zur Familie. Das ist nicht mehr die Frage nach Geld oder Haus oder so, sondern du gehörst einfach nicht mehr zur Familie. Wir hatten mal einen Bruder aus Nigeria bei uns hier in Deutschland, der erzählte uns, wie er das erlebt hat. Als er sich für Jesus entschied und nicht mehr zurückkam zum Islam, haben seine Eltern in dem Dorf, wo sie wohnen, eine große Trauerfeier mit einer großen Trauerprozession durchs ganze Dorf veranstaltet und haben sozusagen ihn sinnbildlich durchs ganze Dorf getragen bis ans Ende und haben ihn dort offiziell öffentlich beerdigt, um dem ganzen Dorf zu signalisieren, unser Sohn ist für uns tot, der ist beerdigt. Und Maria sagt, als mir dieser Preis bewusst wurde, fing ich an zu beten, zu sagen, Jesus, wenn ich schon diesen Preis zahlen muss, zeig mir bitte eine Aufgabe in deinem Reich, die diesem Preis irgendwie adäquat wäre, angemessen wäre. Ich betete darüber eine ganze Weile und merke, wie sich in meinem Inneren die Vorstellung verfestigt, Ich könnte ja das Neue Testament aus dem Englischen und Französischen in meine Muttersprache, in das Kabylische, übersetzen. Bis 1973 durften die Kabylen ihre Muttersprache nicht sprechen. Ab 1973 dürfen sie wieder sprechen, aber es gibt keine Massenmedien vom Staat. Keine Bücher, kein Schulunterricht, keine Radio, keine Fernsehsendung, nichts. Und dementsprechend gab es auch keine Teile der Heiligen Schrift. Und sagst du, so habe ich vor 8,5 Jahren zu Hause bei mir schlicht und ergreifend im Wohnzimmer am Tisch angefangen, das Neue Testament aus dem Englischen und Französischen, meine Muttersprache, das Kabylische, übersetzen. Und wir sitzen bei ihr im Wohnzimmer, mein Kollege und ich, und sie erzählt, die letzten 4,5 Jahre waren ganz besonders anstrengend. Ich habe immer nur 3-4 Stunden geschlafen. Ich habe mich sehr, sehr beeilt, dass ich mit dieser Übersetzung fertig werde. Und jetzt bin ich fertig und jetzt geht das in die Korrektur. Das braucht noch ein Jahr und dann kann es gedruckt werden. Und dann habe ich sie gefragt, Schwester Maria, was war mit diesen letzten 4,5 Jahren? Warum hast du dich so beeilt? Und sie erzählt, nach den ersten 4 Jahren, praktisch in der Halbzeit dieser Arbeit, habe ich Magenkrebs bekommen. Ich kam in die Klinik. Und die Ärzte sagen, ich war inzwischen so runtergekommen, die Ärzte sagen, im Grunde müssten wir Ihnen den Magen entfernen. Und wenn Sie das überleben, wird es eigentlich ein Wunder sein. Und da sagt Maria, bin ich auf mein Zimmer zurückgegangen und habe mich vor meinem Bett gekniet und habe gesagt, Jesus, wenn ich jetzt sterben sollte, dann bleibt mein Volk ohne dein Wort. Gib mir bitte noch so viel Zeit, dass ich diese Arbeit abschließen kann. Und dann wurde ich operiert. Man hat mir den Magen rausgenommen und einen Teil des Darms entfernt. Und seitdem bleibt er nicht mehr auf der Rippe. Hauchte und ihre Haut ist durchsichtig wie Pergament. Und sie sagt, und jetzt weiß ich, dass meine eigentliche Lebenszeit damals zu Ende gegangen ist. Was ich jetzt lebe, lebe ich allein für diese Arbeit. Jetzt bin ich damit fertig. Jetzt weiß ich, Jesus wird mich holen. Und sie nimmt uns mit ins Nachbarzimmer, ihr Schlafzimmer. Sie sitzt hier auf der Bettkante und hat vor ihrem Bett einen Tisch und da ist ein Computer drauf und so ein Mikrofon mit Klebeband am Tisch festgeklebt, weil es sonst einen Wackelkontakt hat. Und erzählt uns, hier mache ich christliche Radiosendungen für Ehepaare, für Familien, für Kinder, so diesen ganzen Bereich. Und wenn die Sendung fertig ist, dann wird sie ausgestrahlt. Sagen wir, in Algerien wird nichts Christliches ausgestrahlt. Dann sagt sie, ich bekomme die fertigen Sendungen in Englisch und Französisch untergrundmäßig zugeschickt. Und dann übersetze ich diese Sendungen ins Kabylische, versehe sie mit Zeugnissen von ehemaligen Moslems, die erzählen, wie sie zum Glauben an Jesus gekommen sind und dass er der Heiland ist. Dann kommt ein kabylisches Lied dazu und wenn die Sendung fertig ist, dann wird sie verschickt zu, ich sage einfach mal nach Radio Monte Carlo. Dann kommt die dort an und dann wird sie ausgestrahlt und geht über die ganze Kabylei sozusagen und über das Algerisch aus Friesland bis ins tiefste Bayern hinein, bis in die tiefste Sahara hinein. Und da sitzen Leute am Radio und schrauben sich durch die Programme durch und treffen auf eine Sendung in Kabul. Und weil es sowas im ganzen Land nicht gibt, bleibt man dort hängen. Und dann hören sie eine Sendung, wie Gott sich das gedacht hat mit uns Menschen, Frauen, Männer, Vaterschaft, Mutterschaft, Kindschaft, all diese Fragen. Und am Ende heißt es, wenn Sie Fragen zum christlichen Glauben haben oder zur Bibel, dann schreiben Sie bitte an Radio Monte Carlo. Und dann sitzt die Beduine im Zelt und schreibt seinen Brief an Radio Monte Carlo. Und dann kommt er dort an, das Ganze braucht Wochen. Und dann wird er dort neutral umverpackt und kommt untergrundmäßig bei Maria im Hochhaus in der Wohnung an. Und dann haben wir das dort erlebt, als wir da waren. Das sind zwei Brüder, beide so um die 30. Der eine verheiratet, der andere nicht. Die haben einen kleinen Renault Kangoo. So, dort 62 Diesel PS, ausgebaute Scheinwerfer, weil sie sonst geklaut werden. Und diese Brüder bekommen den Brief von dem Beduinen, der inzwischen in Monte Carlo war, wieder zurückgekommen ist. Und dann nehmen die diesen Brief und die beten über den Brief. Und setzen sich in diesen Kangoo und fahren los. Sie haben 800 Kilometer. Sie brauchen 36 Stunden, um dorthin zu kommen, ohne Scheinwerfer. Und dann kommen die dort in der Wüste und suchen das Zelt von den Beduinen und sagen, ist das ihr Brief? Wir sind Prediger, wir können ihnen das Buch von Isai, von Jesus erklären. Und dann ruft der Beduine seine Söhne und Töchter, die ganze Verwandtschaft, ruft er zusammen in der Wüste. Und dann kommen die und dann bleiben die Brüder dort 3, 4, 5 Tage und erklären dort den Menschen Jesus, den Heiland. Und die bekehren sie, dann werden die in der Wüste am Brunnen getauft. Und dann fahren die Burschen zurück, 36 Stunden, waren eine Woche von zu Hause weg. Und kommen zu Hause an und erzählen Maria, was sie erlebt haben. Da ist es in der Wüste eine kleine Hausgemeinde. Und dann beten sie und danken dafür. Und dann macht Maria die Schublade auf und sagt, ich habe noch einen Brief bekommen. Und dann duschen die zwei und schlafen eine Nacht zu Hause und am nächsten Morgen fahren die wieder zurück in die Wüste. Und machen mit diesem Kango 62 PS ohne Scheinwerfer in 4 Jahren 182.000 Kilometer auf algerischen Straßen. Weil dann in der Wüste einer sagt, kann mir jemand helfen? Wer heute früh nicht da war, für euch, wir haben ein wunderschönes Lied heute gesungen. Er ließ die 99 stehen, um mich zu suchen. Weil er nicht will, dass einer verloren geht. Und so wächst die Gemeinde in Algerien. Jetzt sind wir hier bei Maria, haben uns am Ende verabschiedet. Sie ist wirklich hauchdünn geworden. Wenn du sie umarmst, hast du den Eindruck, du zerbrichst ihr die Knochen. Umarmst sie, drückst sie. Und wir gehen die Treppe runter und fahren in diesem Kango durch die Stadt. Und ich hatte davor diesen zwei Brüdern meine Geschichte erzählt. Und ich sage, Brüder, die Geschichte gerade von der Maria, die hat uns so bewegt. Die machte gerade diese Bibelübersetzungsarbeit, jetzt ist sie damit fertig, dass es dann gedruckt wird. Wo druckt ihr? Ach, sagen sie, wir machen das genauso wie du. Oh, sage ich, das würde ich gerne sehen, kann man das? Und dann sagen die zwei, das geht. Und dann fahren wir Nordafrika Berge hoch, bis an die Schneegrenze. Und kommen dort in ein kleines Beduinendorf. Und gehen durch einen Wirtschaftsraum, das sind so Häuschen aus handbehauenen Schieferplatten, so irgendwie geformt. Wir gehen durch diesen Wirtschaftsraum durch und da macht sich eine zweite Tür auf, so eine doppelflügelige Tür. Und mir schlägt ein Geruch entgegen, den hatte ich bis dahin 35 Jahre nicht mehr gespürt, den Geruch von frischer Druckerfarbe und Papier. Und ich weiß, ich bin in dem Augenblick in der Untergrunddruckerei in Nordafrika. Und dann die Wand. Steht so eine große, ich schätze mal 2,20 Meter, 2,40 Meter lange Heidelberger Druckmaschine, Industriegrün, Steinschlagfarbe und ist am Arbeiten. Baujahr 39. Die ist am Arbeiten und wir fragen die Brüder, was druckt ihr gerade? Und sie sagen, wir drucken das Neue Testament in Kabul. Sag ich, aber das muss ja noch korrigiert werden. Und dann sagen die Brüder, wir haben da draußen so viele Menschen, die haben einen Hunger nach Gottes Wort. Wir haben keine Zeit zu warten. Wenn es korrigiert ist, drucken wir es noch einmal. Meine Güte, ja. Und dann stehst du da und atmest. Atmest Gottes Wirken ein. Vom tiefsten, in meiner Geschichte, vom tiefsten Sibirien angefangen hat Gott die ganze Zeit einen roten Faden gelegt, um mich irgendwann mal nach Nordafrika zu bringen. Und zu einem Peter schaut, hier bist du wieder. In der geheimen Druckerei. Und heute darf ich hier bei euch sein. Um ihm ganz einfach zu bezeugen, wie Gott ist. Wie Gott ist. Und wenn er 99 für mich hat stehen gelassen, um mich zu retten, um dich zu retten, dann ist das Gottes Geschichte mit dir. Ihr lieben Älteren, Erzählt das euren Enkeln und Enkelkindern, wie Gott euch geführt hat. Immer wieder heißt es im Alten Testament, und wenn deine Söhne und Töchter dich eines Tages fragen, dann erzähle ihnen, wie der Herr, dein Gott, dich aus Ägypten und so weiter geführt hat, damit das von Generation zu Generation weitergegeben wird, wie unser Vater im Himmel ist. Und wir sind dort in diese Druckerei, fahren von dort runter, direkt zum Flughafen. Ich setze mich ins Flugzeug und bin zum Abendessen zu Hause. Und wir hatten uns 11 Tage nicht gesehen. Meine Frau hat einen Tisch gedeckt, einen Kerzenschein und tralala und sowieso. Und ich sitze am Tisch und sie sagt, wo bist du gerade? Ich merke, ich bin körperlich da, aber mein Seelchen, das kommt einfach nicht nach. Das ist noch dort. Ja, das war sehr, sehr interessant. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Eigentlich hätte ich noch etwa 7 Minuten. Ich nutze die 7 Minuten und mache jetzt einen Sprung nach Bhutan. Vorhin hat mich eine Schwester angesprochen, hat gesagt, damals, als du letztes Mal da warst, hast du von Bhutan erzählt. Aber ich hoffe, dass es jetzt keine sozusagen so sehr, sehr auftragende Wiederholung ist. Es kann ja sein, dass jemand nicht gehört hat. Bhutan ist ein Königreich im ganzen Land. Das ganze Land ist so groß wie Hessen, haben hohe Berge. Wenn wir dort sind, kommen wir bis auf 4000 Meter. Das ist sehr interessant. Da haben einen König und dem König gehört sozusagen Land und Leute. Staatsreligion ist Buddhismus. Etwa 78% der Bevölkerung sind Buddhisten. 23% oder 22% sind Hinduisten und ganz, ganz kleiner Teil sind Menschen, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Da sind wir also. Und ich mache das Ganze jetzt kürzer. Wir kommen also zu Sola dorthin, Sommerlager. Und haben die Vorstellung, 3 Tage Sola, das heißt 2 Übernachtungen für mich in meinem fortgeschrittenen Alter, 2 Nächte irgendwo im Zelt auf einer Isomatte. Ich werde es überleben, so schnell stirbt man nicht. Und am Vorabend fragen wir den Prediger, also wann müssen wir morgen früh auf und wie weit müssen wir fahren? Und er sagt uns, hier das Haus daneben an, direkt neben dem Hotel, da in diesem Haus findet Sola statt, im Haus im Wohnzimmer. Und dann kommen wir dorthin und sind da und machen dann mittags die Erfahrung, wir sind im Wohnzimmer, wir haben es tatsächlich ausgemessen, weil wir es nicht glauben wollten, von meinen Schritten 6 Schritte mal 8, also 48, 50 Quadratmeter, hat die Küche mittags 223 Teller ausgeteilt. Und die haben nicht gereicht, die Jugendlichen haben einander ihre Teller weitergegeben. Also, sagen wir, 230 Leute auf 6 mal 8 Schritte, die sitzen wie die Heringe im Fass. Und dann geht ein Gottesdienst immer standardmäßig 3 Stunden, dann Pause, dann nochmal 3 Stunden, dann Pause, nochmal 3 Stunden. Und keiner jammert, dass es zu viel wird, dass seine Aufnahmefähigkeit erschöpft ist oder so ein Kram. Alle sitzen da und zwar im Schneidersitz auf dem Fußboden und zwar beieinander im Schoß, auf den Knien. Sonst reicht es nicht. Dann muss auch keiner pieseln gehen. Muss auch keine Brunzeln gehen oder sowas mittendrin, weil wenn einer muss, dann muss die ganze Reihe aufstehen. Also da sitzt du 3 Stunden. Und ja, der letzte Teil ist immer ein Segnungsteil, wo wir Gäste dann die Jugendlichen segnen. Und das ist immer sehr bewegend, weil wir in der Zwischenzeit von den Jugendlichen erzählt bekommen haben, am Samstag beginnt das Sola. Und eine Jugendgruppe, die 300 Kilometer anreisen musste, ist am Samstag zuvor von zu Hause losgegangen. Zu Fuß haben die 300 Kilometer vor sich in der Monsunzeit. Regen ohne Ende. 12 Leute. Die gehen am Samstag los, um am nächsten Samstag pünktlich da zu sein. Dann geht Sola 3 Tage und dann brauchen die wieder eine Woche, bis sie zurück sind. Und die Hälfte dieser Gruppe kommt aus nichtchristlichen Familien. Denen haben die Eltern verboten, dorthin zu gehen. Die haben sich zu Hause abgesetzt. Und damit die Eltern sie nicht zurückbeordern, haben die ihre Handys ausgeschaltet. Und kommen hierher Und sie wissen, wenn ich dann sozusagen nach 14 Tagen wieder zu Hause bin, wird sich die Freude der Eltern deutlich in Grenzen halten. Und jetzt kommt der letzte Teil, der Segnungsteil, wo wir sie segnen. Und wenn sie gesegnet sind, dann drehen sie sich um und gehen tatsächlich raus nach Hause. Wissen, was sie zu Hause erwartet. Und da gibt's noch Prügel. Und ich merke, wir stehen hier vorne und die Jugendlichen stellen sich so reihenweise an. Und ich merke in der Reihe, die sie zu mir angestellt hat, ist ganz am Ende ein Mädchen, das weint bitterlich. Schluchzenderweise, vielleicht 13 Jahre alt. Sie weint unaufhörlich und rückt Schritt für Schritt immer näher und näher. Und irgendwann stand sie vor mir und weint schluchzenderweise, lässt sich nicht beruhigen. Habe ich sie an mich gedrückt und sie heißt Ruth. Und habe ich einen Prediger gefragt, Prediger, warum weint die Ruth so? Der sagt, Ruth kommt aus einer Familie, da sind 4 Kinder. Der Papa trinkt. Und wenn er betrunken ist, dann schlägt er seine Frau, er schlägt die Kinder. Und er hat der Ruth verboten, hierher zu gehen. Die Mama ist gläubig. Die Mama hat gesagt, Ruth, wenn du magst, dann darfst du meinetwegen gerne gehen. Und er packt die Kleine mit 13 Jahren ihren Rucksack und geht los. Sie hat 2 Tage Fußmarsch hierher. Und sie weiß, wenn jetzt die Segnung vorbei ist, dann muss ich wieder nach Hause. Und sie kommt nicht nur in das Chaos hinein, sondern sie weiß, dass sie dafür geschlagen wird, dass sie hier war. Und dann habe ich sie so lange festgehalten. Irgendwann hatte sie keine Taschentücher mehr für ihre Tränen und für die Nase. Und habe ich ihr ein Taschentuch gegeben, ein ganz reguläres Taschentuch. Hat sie Tränen getrocknet. Und habe ich sie festgehalten und irgendwann merke ich, sie beruhigt sich und irgendwann sagt sie, it's okay, jetzt kann ich gehen. Und ich bete für sie und sie geht raus. Und ich komme ein Jahr später wieder dorthin und stehe vorne und sortiere meine Papiere hier am Pult und gucke über die Brille, da kommt die Ruth rein. Und sie sieht mich. Und kommt nach vorne gerannt und macht ihre Bibel auf und zeigt mir das Taschentuch. Der ist ein ganzes Jahr aufgehoben, weil sie über diesem Taschentuch die Tröstung erfahren hat, die nur wir einander geben können, die Gott uns durcheinander gibt. Ihr Lieben, das ist so ein Riesenprivileg, dass wir einander haben als Gemeinde. Dass ihr einander habt, das ist so ein Geschenk. Und ich hoffe, dass ihr so seid als Gemeinde, wenn einer von euch weint. Und wenn einer von euch Tränen vergisst, dann hat der andere ein Taschentuch. Ich war vor einigen Wochen in Fürth, Nürnberg-Fürth, und habe in einer iranischen Gemeinde gesprochen. Alles Flüchtlinge, die in den letzten 2,5 Jahren hergekommen sind. Und habe ihnen diese Geschichte erzählt und habe gesagt, wir Christen, Geschwister aus Deutschland, möchten euch gerne trösten über euren Geschichten. Ich hatte einige davon schon im Vorfeld gehört. Zerrissene Familien. Da stand vor mir eine junge Schwester. Sie sagt, wir sind hierher gekommen, mein Mann und ich mit unseren 2 Kindern, 5 und 3 Jahre alt. Ich habe mich hier in Deutschland bekehrt. Und mein Mann ist zurückgereist, hat die Kinder mitgenommen. Und meine Eltern haben mich angerufen, haben gesagt, du bleibst in Deutschland, du musst nicht mehr zurückkommen. Deine Kinder kriegst du nie mehr wieder. Und kaum war ich fertig mit dem Gottesdienst, steht einer auf, kommt zu mir. Und er kann ein bisschen Deutsch in 2,5 Jahren. Steht er und weint, habe ich ihn umarmt. Er sagt, Bruder, was tut dein Herz weh? Und er sagt, ja, haben Sie ein Taschentuch für mich? Das ist oft der Ruf in unseren Gemeinden. Hast du ein Taschentuch für mich? Hast du eine Tröstung für mich? Und wenn wir jetzt in diese Länder gehen, begegnen wir vielen solchen Geschwistern, die formulieren das anders. Aber wir spüren das. Sie brauchen ein Taschentuch, nämlich die Berührung des Leibes Christi, der nicht in der Bequemlichkeit hier sitzen bleibt, sondern wir machen uns auf den Weg. nicht alle von uns können dahin fliegen, aber wir alle miteinander können es möglich machen, dorthin zu kommen und sozusagen diese Taschentuchwirkung dort hinterlassen, damit die Menschen von einer Begegnung bis zur anderen, die kleine Ruth wurde ein ganzes Jahr dadurch getragen und sie hat so viel Kraft dadurch bekommen, dass sie ein Jahr später zu denselben Bedingungen wieder zu Sola gekommen ist. So viel Kraft. Und sie wird nach Hause fahren, wird wieder eine Trachtprügel bekommen. Mit 13 Jahren. Deswegen, ihr Lieben, laden wir ganz, ganz herzlich ein. Öffnet eure Herzen für unsere Schwestern und Brüder. Lasst sie, macht ganze Scheunentore eurer Herzen auf. Nehmt sie auf, atmet sie ein. Das sind die, die ihre Seelen nicht geschont haben, ihr Leben nicht geschont haben, sondern sie haben ihr Leben auf den Altar gelegt für Jesus, den Heiland. Und wenn wir in die Ewigkeit kommen, dann werden wir, also denke ich das für mich, ich glaube, ich werde die erste Hälfte der Ewigkeit damit verbringen, mit so vielen solcher Menschen zu reden. Alle diese Geschichten dort nochmal zu hören, zu verinnerlichen und dann zu Jesus zu gehen, zu sagen, danke Jesus, dass wir uns damals irgendwo kennengelernt haben. Danke, dass wir heute hier, heute ist der 18., ja? Der 18. hören durften, sehen durften. Und die zweite Hälfte der Ewigkeit, schauen wir mal, vielleicht werden wir da noch ein bisschen singen oder sowas. Aber ich glaube, wir werden eine schöne Zeit haben dort. So viel, ihr Lieben, an dieser Stelle. Wer heute früh da war, für den sei es eine Wiederholung. Wer nicht da war, wir haben hier überall noch so Hefte liegen. Unsere Hefte mit vielen solcher Geschichten. Die sind dann nicht so lang, wie ich das jetzt hier mache. Aber jede Erzählung, jedes Bild ist immer eine Einladung zur Fürbitte für unsere Geschwister. Und ich lade ganz herzlich ein, ihr dürft A, diese Hefte mitnehmen, auch den Kugelschreiber. Das ist auch einer, der wo schreibt. Und ich lade euch ein, die haben auf der Rückseite alle so eine Postkarte, die auszufüllen, mir mitzugeben. Dann bekommt ihr dieses Heft regelmäßig zugeschickt und habt eure ganz persönliche Verbindung zu diesen Geschwistern hin und könnt regelmäßig Fürbitte tun und so sie tragen und ermutigen. Und der Heilige Geist, der wird immer wieder sozusagen so ein Taschentuch nehmen und dorthin tragen und Trost spenden, stiften, wo er gebraucht wird. Amen.